Wir befinden uns aktuell in einer interessanten Predigtreihe durch die Augen eines Löwen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn die Predigtreihen vorbereitet werden, und auch da einen ganz herzlichen Dank an Gottfried, der übernimmt nämlich die Hauptverantwortung. Was ist dran für die Gemeinde? Was ist der gesamte rote Faden, der sich da entspinnen soll? Und ich habe das Privileg, ich darf dann immer ein oder zwei Themen für mich bearbeiten. Und das ist dann immer ganz spannend, was da für eine Tiefe drinsteckt, weil ich habe nicht die Arbeit, mir das Thema auszudenken. Ich habe nicht die Arbeit, dass ich irgendwelche Bibelstellen mir raussuchen muss, sondern ich darf letztendlich über das, was ich präsentiert bekommen habe, darüber nachdenken und dann das, was ich glaube, von Gott gehört zu haben, dann an euch weitergeben. Und bei dem Titel durch die Augen eines Löwen, da hat mich schon der Titel gestresst, ja, weil ich habe selber Augen, ich kann selber gucken. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mir ganz oft, ich bin selber schlau. Also man braucht mir nichts erzählen. Gebet ist jetzt kein super neues Thema, also ist jetzt keine Gemeinde, die noch nie irgendwas zum Thema Gebet gehört hat. Und jeder weiß auch schon irgendwie, was Gebet ist. Und jeder kann auch irgendwie beten. Also, wahrscheinlich. Also ich habe gedacht, ich bin selber schlau. Aber allein mal die Perspektive zu wechseln, durch jemand anderes Augen zu gucken, ist eine echte Herausforderung. Und für diejenigen, die noch nicht in der Kleingruppe sind, ich lade euch ganz herzlich ein, dieses Experiment mal einzugehen. Also ihr werdet auf Leute treffen, die denken Dinge, das glaubt ihr nicht, ja. Also, weil wenn man selber denkt, dann ist man der Überzeugung, das ist der richtige Gedanke. Also kein Mensch setzt sich hin und denkt sich, boah, habe ich heute einen falschen Gedanken. Sondern jeder denkt und ist der Überzeugung, ich denke das Richtige. Und was ich sehe, ist auch so. Also ich habe es ganz sicher gesehen, es ist so. Ich weiß es, es war ganz genau so. Und wenn dann aber jemand anders sagt, ich habe das komplett anders gesehen, dann sehe ich ja durch seine Augen plötzlich Dinge, die mir komplett verborgen waren. Und beim Thema Gebet, das ist natürlich sehr komplex, was kann der andere da schon gesehen haben. Aber es fängt schon im Alltag an. Wir sehen Dinge und wir interpretieren die und haben dann gleich eine Meinung dazu. Also stellt euch mal vor, ihr fahrt mit dem Auto in den Gottesdienst, neben euch ein anderes Ehepaar. Der Mann springt aus dem Auto aus, rennt ums Auto rum, macht die Tür auf und hilft seiner Frau aus dem Auto aussteigen. Sagt die Frau, hast du das gesehen? So hätte ich dich auch gern mal. Also so müsste es laufen. Das wäre total super, ich habe es genau gesehen. Oh, was das für ein toller Ehemann ist. Oh, so vollkommen, so nett. Ja. Und dann stellt sich heraus, ne, eigentlich das Problem gar nicht, dass der Ehemann so nett ist. Das Hauptproblem ist, der Ehemann ist elendlich geizig. Der Henkel von dem Türgriff ist nämlich abgebrochen und seit Ewigkeiten weigert er sich, da einen neuen einzubauen, weil er geizig ist. Und dann bin ich plötzlich so froh, dass meine Frau das mit anderen Augen sehen kann und sieht, wie großzügig ich bin. Das heißt, die Dinge, die wir sehen, gehen nicht nur durch unsere Augen, sondern die gehen durch den Filter unserer Gedanken. Und dann wird es schwierig. Und ich versuche euch heute mit hineinzunehmen durch die Augen eines Löwen. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben da die Idee gehabt, dass wir sagen, Jesus ist der König, Jesus ist der Löwe von Juda, dass wir durch seine Augen sehen können. Aber das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Ich versuche heute mal, euch ein bisschen mitzunehmen durch das, was Paulus sich gedacht hat und was Paulus lebt hat und wo Paulus sich Gedanken gemacht hat. Und die spannende Frage ist ja, was ist denn überhaupt Gebet? Was bedeutet das Wort überhaupt? Und ich brauche ja irgendwie auch Kontext. Ich habe gebetet. Ja, super. Zu wem, wann, warum? Also gibt es irgendeinen Grund dafür? Wir nehmen so Dinge so ganz locker hin. Wir sagen was und denken, der andere versteht genau dasselbe drunter wie ich. Aber wenn einer sagt, ich habe gebetet und der andere sagt, ich auch, dann haben die vielleicht zwei verschiedene Dinge gemacht. Haben aber dasselbe gesagt. Und ganz spannend ist, wir verwenden Worte und glauben, dass die Worte schon immer dieselbe Bedeutung gehabt haben. Und dann lesen wir alte Texte, ich meine, die Bibel ist jetzt nicht das jüngste Buch, und lesen ein Wort und denken, das hat immer das Gleiche bedeutet, schon immer. Und manchmal ist es aber so, dass Worte von Menschen übernommen werden und dann ändert sich plötzlich die Bedeutung ganz massiv. Ein Extrembeispiel ist es in der englischen Sprache. Da, wenn ich jetzt davon spreche, dass jemand gay ist, dann habe ich gleich einen Vorteil, dann habe ich gleich einen Gedanken, da geht es bestimmt um Homosexualität. Ja, aber das Wort gay heißt eigentlich nur fröhlich. Aber eine Gruppe von Menschen hat es für sich in Anspruch genommen und hat es übernommen und plötzlich hat es nur noch diese Bedeutung und wird dann ganz, ganz eng geführt. Und die Gefahr ist, dass wir gar nicht mehr merken, was wir uns schon für Gedanken gemacht haben, was wir schon alles vorher aussortiert haben und was wir schon alles glauben zu wissen. Und anders kann man es schon gar nicht mehr machen. Also wenn ich jetzt hier ins CZA komme und dann stelle ich fest, boah, die machen Musik. Das haben wir aber früher anders gemacht. Das kann hier nicht richtig sein. Ja, die Frage ist, wo steht denn was richtig oder falsch ist? Das steht ja sicher nicht im Neuen Testament. Das steht in meinem Kopf. Ob die Musik zu laut ist, steht da auch nicht. Das steht in meinem Kopf. Und die Frage ist, was können wir und was haben wir für Möglichkeiten, diese ganzen Dinge wieder neu zu sehen, neu zu verstehen. Und ich habe ja Brillen auf mir, das wird es mir erst dann bewusst, wenn ich mit meiner Frau spreche, weil die sieht Dinge schon mal anders. Also traditionell, wenn ich was gesehen habe, hat sie was ganz anderes gesehen, obwohl wir dasselbe gesehen haben. Also. Und dann ist es sehr, sehr spannend, wenn man darüber redet und sagt, okay, ich habe das gesehen und merke, diese Brille hatte ich dabei auf. Oder diese Brille. Und dann stelle ich fest, ich habe einen ganzen Brillenstapel auf und denke mir, warum schaut die Welt für mich so aus, wie ich sie sehe? Also ich habe schon mal die Brille des Deutschen auf. Also ich bin in Deutschland geboren, bin in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, ich sehe alles schon mal traditionell deutsch irgendwie. Weil das ist halt so, wie ich es gelernt habe. Die deutsche Sprache ist meine Muttersprache. Das heißt, es gibt Dinge, die gibt es in anderen Kulturen gar nicht. Also da haben die gar kein Wort dafür. Und ich denke mir, das ist das Normalste auf der Welt. Ich finde es zum Beispiel ganz interessant, Finnisch ist auch eine spannende Sprache, aber die haben kein Wort für Smalltalk. Weil das macht man da einfach nicht. Wenn man was zu sagen hat, sagt man was. Wenn man nichts zu sagen hat, sagt man nichts. Das wäre für englische sprechende Bürger ganz schwierig. Da muss es immer quak, 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 quak. Also da gibt es immer was zu sagen. Aber da merken wir schon, wenn dann sich unterschiedliche Kulturen unterhalten, kann dasselbe Wort, selbst wenn wir glauben, wir haben es gut übersetzt, was komplett anderes bedeuten. Und eine Sache, die uns klar sein muss, ist, wenn wir die Texte des Neuen Testaments lesen, das Ganze ist ein griechischer Kontext. Also viele sagen ja, Mensch, Jesus war Jude. Und es waren viele Juden, die es da ging. Ja, aber trotzdem ist die Bibel in Griechisch geschrieben worden. Also es ist jetzt nicht so, dass da viel jüdische Worte verwendet werden. An manchen Stellen werden sie dann in Griechisch erklärt. Aber das heißt, wir haben schon mal einen griechischen Kontext. Das heißt, meine deutsche Brille hilft mir gar nichts. Das heißt, die kann ich abnehmen. Handy, Flugzeug, solche Wörter kommen in der Bibel nicht vor. Das heißt, ich muss auch überlegen, also ich muss mein 20. Jahrhundert-Brille abnehmen. Das heißt, andere Dinge bedeuten andere Sachen. Wenn die von Reisen sprechen, meinen die ganz andere Dinge. Die Wegstrecke von Erlangen nach Amberg, die mache ich in einer halben Stunde, wenn es sein muss. Gibt eine schöne Autobahn, kein Problem. Damals, wenn die gemeint haben, ich gehe von Amberg nach Erlangen, haben die sich überlegt, wie plane ich die Reise, passt das Wetter, komme ich rechtzeitig zurück? Wie viel Proviant brauche ich? Wie viel Schutz? Es ist eine gefährliche Strecke, gibt es Weglagerer. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz viel Kontext. Und Paulus ist ein begnadeter Mann gewesen und das Besondere an ihm, er ist einerseits Jude, das heißt, er konnte jüdisch denken, aber er war auch sehr gebildet, das heißt, er konnte verschiedene Sprachen sprechen. Er war römischer Bürger und er konnte griechisch schreiben. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt mal alle meine Brillen, die ich so auf habe und alle Augen, durch die ich so gucke, versuche mal wieder auf Null zu stellen. Einfach keine Sonnenbrille, kein 20. Jahrhundert, ich habe irgendwas studiert oder ich lebe in einem bestimmten Kontext. Versuche ich mal einfach mal zurückzustellen, überlege ich mir, okay, was höre ich dann? Was könnte mir irgendein Text sagen? Und der Paulus hat da eigentlich ein ganz gutes Vorbild uns gegeben, weil der Paulus, der kannte ja diese ganzen Kulturen. Das heißt, der war römischer Staatsbürger, er war griechischer Gelehrter, er war jüdisch ausgebildet und der hat von ganz vielen Dingen Sachen gehört. Und der war ganz viel in der Welt unterwegs, hat viele Dinge gesehen, unter anderem auch in Griechenland. Und das griechische Denken mit der griechischen Logik, das ist was wir im Westen schon so ein bisschen übernommen haben und was uns näher kommt als vielleicht andere Kulturen. Und der Paulus kommt auf jeden Fall eines Tages auf seiner Missionsreise, ohne dass er einen genauen Plan hat, hängt er plötzlich in Athen fest. Und in Athen, das war quasi so, ja, wie soll man sagen, so ein Religionenwirrwarr, der da geherrscht hat, weil die da war eine Metropole. In den Metropolen ist es so, da gibt es viel Reisende, Tourismus, Wirtschaft, alles kommt da zusammen. Jeder bringt seine Gedanken zum Thema Götter und Leben und Tod und Finanzen, alles mit. Und all diese Dinge haben sich in Athen verdichtet. Und der Paulus steht da so in Athen und denkt sich, okay, ich weiß überhaupt nicht, wie ich denen das Evangelium näher bringen soll, weil alles, was ich sage, da haben die schon einen anderen Namen dafür. Also das gibt's alles schon mal. Weil da stehen Götter rum, wenn er jetzt irgendwie von Gott anfängt, dann sagen die, ja, kenne ich, weiß ich schon. Steht da ein Tempel und da eine Statue. Und da hat er gesagt, der Paulus, puh, das ist eine Herausforderung. Und dann überlegt sich der Paulus, wie könnte ich die am besten ansprechen? Und dann sagt er, also am besten irgendwas, was wir gemeinsam kennen. Und der Paulus war sehr bewandert in griechischer Literatur. Hat er gesagt, okay, ich nehme einfach mal ein Zitat aus der griechischen Literatur, was jeder kennt. Also für Deutsche wäre das vielleicht irgendein Zitat aus Goethe, wo man sagt, also hoffentlich könnten noch einige irgendwas von, oder vielleicht von Luther, also ist in Deutschland auch bekannt. Ich stehe hier und kann nicht anders. Also gibt es so ein paar Dinge, wo man sagt, okay, da könnte jeder, der zuhört, vielleicht schon mal was davon gehört haben. Und dann sagt der Paulus, wenn ich jetzt alle Brillen ablege, also meine jüdische Brille, meine römische Brille, alles ablege, was ist eine gemeinsame Grundlage, damit wir überhaupt miteinander reden können? Dann sagt er, okay, also die Grundlage, die wir brauchen, damit wir überhaupt über Religion sprechen können, ist, dass es irgendetwas Göttliches zumindest gibt. Und in Apostelgeschichte 17, ihr könnt im ganzen Kapitel die ganze Predigt nachlesen, auch von wo der Paulus herkommt. Aber da heißt es hier, durch ihn leben wir, bestehen wir und sind wir. Das heißt, die Mindestvoraussetzung, die Paulus an seine Zuhörerschaft hat, ist, dass er sagt, okay, ihr müsst mindestens glauben, dass es irgendwas Göttliches gibt. Also wenn ihr daran nicht glaubt, dann sind wir vom Gespräch am Ende. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Ihr könnt es den unbekannten Gott nennen. Das war der Gott, auf den er sich in Athen berufen hat. Manche Menschen rufen das Universum an, manche sagen das Schicksal. Aber also wir müssen zumindest glauben, dass es etwas außerhalb meiner Macht und außerhalb meiner Kontrolle gibt, mit dem ich Kontakt aufnehmen kann. Von mir aus Aliens. Also ihr sucht euch was aus. Aber sonst macht alles andere keinen Sinn. Also das ist die Minimalvoraussetzung, damit wir miteinander reden können. Und das hat der Paulus gemacht, wohl wissentlich, dass in Athen, da waren ja die ganzen Gelehrten und die ganzen Philosophen, die haben sich auch viele eigene Gedanken gemacht. Und mit denen einigte sich auf diesen Minimalkonsens. Und man könnte auch sagen, alles, was wir erleben, passiert nicht im luftleeren Raum. Also wir können ganz viele Dinge denken und ganz viele Dinge machen, aber es passiert alles im Kontext. Und wenn wir glauben, dass Gott überall ist, dann umgibt er uns, er sieht uns, er weiß, wie es uns geht. Da haben wir kein Problem damit. Aber das ist ein Gedanke, auf den wir uns, glaube ich, gut einlassen können. Und da brauche ich kein spezielles Glaubensbekenntnis, da brauche ich keine spezielle Überzeugung, sondern da können wir, glaube ich, gut miteinander reden. Und unter diesem Kontext gab es einige Menschen, die gesagt haben, okay, lass uns mehr hören. Als der Paulus dann mit Jesus in der Auferstehung angefangen hat, haben manche schon die Krise gekriegt, weil das war dann schon sehr speziell. Und uns muss bewusst sein, das Evangelium ist speziell. Das, was wir über Jesus behaupten und was wir über Jesus glauben, ist speziell. Da kann nicht jeder mit. Aber einige konnten mitgehen und haben gesagt, okay, das hört sich interessant an, es macht Sinn. Das hast du von dem Ausgangspunkt mir gut erklärt, Paulus. Und dann hat es verschiedene Gemeinden gegeben. Und die Gemeinden haben gesagt, okay, wir wollen das, was uns Paulus erklärt hat und was uns Paulus nahegebracht hat, wollen wir umsetzen. Und dann sind viele Gemeinden in Griechenland entstanden. Interessanterweise ist uns kein Brief an eine Gemeinde in Athen erhalten, aber es gab viele andere Städte, die wir noch kennen. Und eine der berühmten Städte, die wir heute noch kennen, ist Thessaloniki. Und da hat Paulus eben an Gläubige, die auch griechischer Abstammung waren und dort zu Hause in ihrem griechischen Kulturkreis gelebt haben, einen Brief geschrieben. Er hat sogar zwei Briefe geschrieben, die uns erhalten sind. Das sind die Briefe an die Thessalonicher. Und da hat er dann auch wieder so ganz allgemein, er wollte da keine speziellen Regeln aufstellen, sondern er wollte einfach nur sagen, okay, jetzt haben wir es etabliert, also wir glauben nicht nur an irgendeine unspezifische Macht, sondern wir glauben an einen persönlichen Gott. Und wir glauben an einen persönlichen Gott, der an uns Interesse hat und dass er deswegen Mensch geworden ist. Und dieser Mensch ist dann hingerichtet worden, aber wieder von den Toten auferstanden. Und dem folgen wir jetzt nach. Jetzt habe ich für euch als Gemeinde noch ein paar Regeln. Und Regeln ist natürlich immer gut. Also manche Leute stehen ja total auf Regeln. Also wann man kommen muss, wann man gehen darf. Aber der Paulus sagt, ähnlich allgemein wie bei allem anderen, sagt er, ich habe einfach drei Regeln für euch. Seid fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar. Denn das ist der Wille Gottes für euch. Also nichts mit 9 Uhr oder Lautstärke im Gottesdienst oder den Zehnten geben, keine Ahnung. Ganz viele Regeln, die wir so für ganz wichtige Regeln halten würden. Könnt ihr mal überlegen, welche Regel ihr aufschreiben würdet, wenn ihr Regeln für die Gemeinde aufstellen würdet. Paulus war entspannt, er hat nur gesagt, seid fröhlich. Also für alle, die jetzt ein bisschen komisch schauen, ihr dürft auch lächeln. Also ist nichts verboten im Gottesdienst. Seid fröhlich. Seid fröhlich scheint einfach zu sein. Da glaube ich, kann man auch nicht viel vom Wort her falsch verstehen. Also Fröhlichkeit ist in allen Kulturen bekannt. Es gibt ein paar Kulturen, die sind ein bisschen distanzierter am Anfang. Der Franke an sich ist es so ein bisschen, aber er ist trotzdem, kann trotzdem fröhlich sein. Dann sei dankbar. Sei dankbar ist irgendwie auch überschaubar. Ich glaube, das ist eine einfache Regel. Wenn ich wahrnehme, dass ich irgendwas habe, was mir gut tut und irgendwas erlebt habe, was mir Freude bereitet hat oder irgendetwas ist, was einfach gar nicht selbstverständlich ist, wie in der Früh aufstehen zu können, Essen trinken, Dach über dem Kopf, frische Luft, die Möglichkeit, in den Gottesdienst zu gehen. Also Liste ist endlos, wir könnten den ganzen Tag Zeit dankbar umsetzen. Aber jetzt kommt eine Stelle, die ist relativ schwierig und da heißt es, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Wie mache ich das? Also ganz viele sind ja so ein bisschen, haben ja gerne eine Regel, okay, stehe in der Früh auf, mach eine Stunde stille Zeit oder eine halbe oder eine Viertel oder Früh und Abend. Aber da sagt der Paulus, nee, meine Regel wäre, betet ohne Unterlass. Ohne Unterlass. Also es gibt eigentlich in unserem Leben so gut wie nichts, was wir ohne Unterlass machen. Es gibt eine Ausnahme und das ist Schnaufen. Das Einzige, was jeder von euch macht, also ihr könnt es ein bisschen unterdrücken. Also manche schaffen es vielleicht 2 Minuten mal dagegen anzukämpfen und zu sagen, ich schnaufe nicht. Ich beweise es dir, ich schnaufe nicht ohne Unterlass. Ja, 2 Minuten schenke ich euch. Also Weltrekord beim Nichtschnaufen liegt bei 12 Minuten. Aber das geht dann unter speziellen Voraussetzungen mit viel Sauerstoff vorher. Ihr könnt es ja probieren. Aber das Einzige, was wir wirklich ohne Unterlass machen, ist schnaufen. Das heißt, Paulus sagt, also beten muss für euch sein wie schnaufen. Und dann sage ich, dann ist es schon mal schwierig. Dann hat es schon mal nichts damit zu tun, mit auf den Knien zu sein, weil das schaffe ich schon gar nicht den ganzen Tag. Ja, da tun mir die Knie weh und außerdem muss ich auch noch essen, trinken, duschen und andere Dinge tun. Also das heißt, das kann es nicht sein. Es muss irgendwas anderes bedeuten. Und das ist eine echte Herausforderung. Und die Frage ist, was steht überhaupt zum Thema Beten überhaupt von Wort? Ich fand ein Zitat von einem Theologen, ganz interessant, der Ole Hellesby ist ein norwegischer Theologe und der hat, also die ganzen Skandinavier sind eher nicht so viele Worte, sondern eher konkrete Worte und der hat gesagt, Beten ist das Atmen der Seele. Das heißt, dieses Beten muss irgendwas anderes sein, als irgendwas mit vielen Worten zu tun zu haben, sondern es muss etwas zu tun, es muss etwas sein, was ich von meiner Einstellung her immer tun kann. Ob ich sitze, stehe, liege. Das Interessante ist, wir haben im Deutschen auch immer nur ein Wort für beten. Eigentlich total schockierend. Warum nehmen wir ein Wort und beten, das heißt dann alles. Also ich bete dafür. Im Griechischen gibt es ganz, ganz viele verschiedene Worte für beten. Und da ist die Frage, was wird damit ausgedrückt? Und der Paulus verwendet hier ein Wort und das ist sehr interessant, weil dieses griechische Denken da in dem Paulus sehr tief drinsteckt und die Gemeinde weiß sofort, wovon er spricht, wenn er sagt, betet ohne Unterlass. Und das Wort, was da steht, ist prosochomai. Und das ist ein zusammengesetztes Wort. Manche von euch kennen das Wort pro, also dafür oder gegenüber. Und wenn man es verbindet, weil zwei Vokale nicht aufeinander passen, gibt es ein Füllwort, dann ist der S-Buchstabe dabei. Das heißt, prosochomai ist ein zusammengesetztes Wort. Und da ist die Frage, was bedeutet das Ganze? Und dann ist das Griechische noch eine Sprache, die ist so abgefahren, also wo man sich denkt, das gibt es ja im Deutschen gar nicht. Im Griechischen gibt es nämlich eine sogenannte grammatikalische Form, die nennt sich Medium. Also das Aktiv kennt ihr. Also aktiv ist, wenn ich was tue. Also zum Beispiel, ich laufe, dann heißt es, das passiert. Oder ich höre oder ich schlage. Das ist aktiv. Dann gibt es noch, ich werde geschlagen. Also das heißt, ich bin der Empfänger einer Tat. Und für unsere Logik ist es klar, also entweder mache ich was oder es wird mir angetan. Aber im Griechischen gibt es den Gedanken des Mediums. Das heißt, ich mache etwas, was enorme Auswirkungen auch auf mich hat. Nicht nur auf andere, sondern auch auf mich. Und dann verwende ich Medium. Und das heißt, es bedeutet schon mal, Beten soll nicht nur was beim anderen bewirken, sondern Beten, dieses prosochomai bedeutet automatisch, dass es automatisch was mit mir macht. Das heißt, mein Leben wird durch Gebet verändert. Egal für was ich bete. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jemanden habt, für den ihr bittet und ihr prosochomai macht, dann ist es automatisch so, dass ihr auch verändert werdet. Und nicht nur der, für den ihr bittet. Und dieses pros ist eine ganz besondere Präposition, weil wir haben bei uns im Deutschen, wir mogeln uns so durch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, der Dativ ist dem Genitiv sei tot. Wir haben eigentlich auch einen Genitiv im Deutschen, aber wir schaffen es inzwischen auch, alles mit Dativ irgendwie hinzukriegen. Wem gehört das Buch? Dem sein Buch. Ja, ist gar keine Sprache. Eigentlich ist die Frage, wessen Buch ist das? Und dann kommt der Genitiv des Besitzes. Aber das Pros ist ein Wort, das gibt es mit allen Formen. Das heißt, wir haben... Auch da ist es wieder so, dass es im Griechischen nicht beim Akkusativ aufhört, sondern da gibt es noch viel, viel mehr. Aber vom Prinzip her ist es so, dass da eine Dichte in dieses Wort hineinkommt, die wir ganz schlecht verstehen können. Weil eigentlich ist es eine Präposition, die sagt, es geht bei einer Tat, die mit pros zu tun hat. Geht es um Richtung, Orientierung und Gemeinschaft. Das heißt, wenn ich etwas machen möchte, was ungefähr wie beten ist, dann brauche ich schon mal eine Person außerhalb mir selbst. Also zu mir selbst beten kann ich nicht. Und mit dieser Person, auf diese Person gehe ich zu, das ist meine Richtung. Diese Person ist auch der Orientierungspunkt, auf den ich mich konzentrieren möchte. Und ich habe dann mit dieser Person, dieser Macht oder diesem, was ich prosochomai möchte, habe ich Gemeinschaft. Das ist dieses Wort Pros. Und das Interessante ist, viele denken ja dann, okay, jetzt gehe ich auf eine Person zu und bitte um was. Ja, aber interessant ist, euch um mal heißt nicht bitten. Wir denken immer, das hat irgendwas mit Bitten zu tun. Aber das viel Coolere ist, das Wort hat was mit Wollen zu tun. Euchomai heißt Wollen. Ich will etwas. Aber nicht einfach so, ich will Schokolade oder so, sondern das muss ein Herzenswunsch von mir sein. Und die tiefe Bedeutung von dem Proseuchomai ist, und deswegen kann ich es auch ohne Unterlass tun, ist, ich kann immer etwas wollen, weil jeder von uns will immer irgendwas. Wir alle haben Herzenswünsche. Tag und Nacht, da brauche ich nicht drüber nachdenken, die habe ich. Aber die Frage ist, bin ich bereit, meinen Herzenswunsch mit der Person, zu der ich bete, zu teilen? Bin ich bereit, Gemeinschaft zu haben, bis die Person meinen Herzenswunsch versteht? Und bin ich bereit, der Person zuzuhören, wenn sie durch ihre Augen mit mir Gemeinschaft über meinen Herzenswunsch hat? Weil Gemeinschaft funktioniert nicht immer so, ich schmeiße im Briefkasten irgendeinen Wunschzettel ab und dann hoffe ich, dass irgendwie der CEO sich drum kümmert. Das ist damit nicht gemeint. Das bräuchte ich auch nicht ohne Unterlass machen. Da gäbe es eine feste Uhrzeit, 8 bis 8.15 Uhr, zack, reingeschmissen und dann hoffentlich angenommen oder abgelehnt. Aber das ist überhaupt nicht gemeint. Ohne Unterlass bedeutet, dass ich mir meiner Wünsche bewusst bin. Und oft ist das schon schwer. Was will ich wirklich? Was ist wirklich mein Herzensanliegen? Und dann gehe ich auf Gott zu. Im Neuen Testament ist die einzige logische Konsequenz, ich gehe auf Gott zu. Also weil es die einzige Person, die mir Orientierung geben kann. Aber von der Sprache ist es egal, auf wen ich zugehe. Aber im Neuen Testament heißt es dann damit automatisch beten. Ich gehe auf Gott zu. Er ist mein Orientierungspunkt. Ich teile ihm meinen Herzenswunsch mit. Und nehme mir dann die Zeit. Und da ist der spannende Punkt. Seine Gedanken zu meinem Herzenswunsch zu hören. Weil es wäre sehr einseitig, Gemeinschaft ist ja sehr einseitig, wenn immer nur einer redet und der andere irgendwie das dann umsetzen soll. Sondern, wie Jesus gesagt hat, es geht nicht nur um meinen Willen, sondern es vielleicht dein Wille geschehe. Wie im Himmel und auf Erden. Interessantes Gebet. Das drückt die Bereitschaft aus, okay, jetzt habe ich meine Wünsche, die packe ich dir schon noch, die bringe ich dir schon noch. Tägliches Brot. Gesundheit, alles Mögliche. Aber ich drücke dir auch mein Herz aus. Deinen Willen möchte ich auch hören. Also ich möchte auch wissen, was dein Herzenswunsch ist. Und dieses Proseuchomai zusammengesetzt bedeutet, beide Parteien verpflichten sich, die Herzenswünsche des anderen ernst zu nehmen und zu respektieren und zu unterstützen. Und das können wir Tag und Nacht tun. Wir können das sogar in unseren Träumen. Weil wir wissen ja, was wir wollen. Wir wissen, was unser Herzensanliegen ist. Und Gott kann zu uns im Schlaf sprechen. Gebet ist, wenn wir dieses Wort als Grundlage für unser Gebet nehmen, der Austausch von Herzensanliegen zwischen mir und dem himmlischen Vater. Ich sage meine, er sagt seine. Und am Ende der Zeit wissen wir hoffentlich beide, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, dass die Herzenswünsche von beiden in Erfüllung gehen können. Aber das ist nichts, was ich einfach so machen kann, sondern das ist etwas, was ich dauernd machen muss. Der dauernde Austausch. Wie dauerndes Atmen. Und das Interessante ist, ich kann auch an der falschen Stelle atmen. Wenn ich in der Garage mit laufendem Motor laufen lasse und atme, ist das nicht dasselbe, wenn ich in den Wald gehe. Ich atme zwar, aber ich atme das Falsche. Genauso kann ich an die falsche Stelle gehen. Ich kann nicht aufhören, mir Dinge zu wünschen, aber ich kann an die falsche Stelle gehen. Mit der Hoffnung, dass sie dort erfüllt werden. Und Gott sagt, ich bin die Quelle, die zur Verfügung stehen möchte. suche nicht woanders, dass jemand einen Herzenswunsch dir erfüllen kann. Weil die anderen können das gar nicht. Aber ich weiß, was du in deinem Herzen wirklich willst, was du wirklich brauchst. Und ich bin bereit, mit dir darüber zu reden, um mich auszutauschen. Die einzige Orientierung und die einzige Autorität, die das Neue Testament anerkennt, ist der himmlische Vater. Deswegen übersetzen die Übersetzer das auch eiskalt einfach immer mit Beten. Und denken, jeder weiß, was damit gemeint ist. Aber es ist nicht einfach nur reden und unseren Wunsch äußern, sondern es ist Gemeinschaft zu haben. Unser Gegenüber, den wir bitten, indem wir unser Anliegen vortragen, zu respektieren. Prosäuchermal kann auch anbeten heißen. Das ist dann genau dann der Fall, wenn ich plötzlich feststelle, wow, was dieser Gott den ganzen Tag für mich schon getan hat. War mir gar nicht klar. Auch dafür brauche ich keine Worte. Aber trotzdem Gemeinschaft. Ich denke, wir können gemeinsam im letzten Lied uns aufmachen, nochmal Gemeinschaft mit diesem wunderbaren himmlischen Vater haben, unsere Anliegen ihm ausdrücken und auch hören, was seine Anliegen sind. Und dann gute Dinge sein, dass beide Anliegen wichtig sind und dass sie Gehör gefunden haben und uns dann an der Umsetzung beteiligen. Amen.